die Schweiz im 18. Jahrhundert. Hirten und Herden, Berge und Wasserfälle, die Schweiz, die von den Reisenden jener Zeit so gerne besungen wurden. Das ist richtig. Aber hinter dieser idyllischen Schweiz oder vielmehr neben ihr gab es noch eine andere. Eine Schweiz, die Teil jener Epoche und jenes Raums namens Europa war. Und der Schein kann auch trügen. In den Bergen im Kanton Appenzell-Ausserrhoden wussten es die Textilarbeiterinnen und Arbeiter immer, wann ein Konvoi von portugiesischen Schiffen in Richtung Antillen ausfuhr, erzählt Hans Fessler, St. Galler Politiker und Kabarettist, der umfangreiche Recherchen über diese Frage angestellt hat. Grund ist der sogenannte Dreieckshandel. Ein großes Segelschiff läuft mit Handarbeit an Bord aus einem europäischen Hafen aus. In Afrika werden diese gegen eine Lieferung Ebenholz, das heißt Sklaven, ausgetauscht. In Amerika oder den Antillen werden die Sklavinnen und Sklaven verkauft. Dafür werden Kolonialwaren geladen, die nach Europa verschifft werden. Das ist der berühmte Dreieckshandel. Die Schweiz ist keine Seefahrernation. Wie konnte sie sich dann am Handel mit den Schwarzen beteiligen? So fragen unschuldige Gemüter. Doch schließlich hat die Alingi den America's Cup auch in die Schweiz geholt. Nichts ist also unmöglich. Europa war schon damals mehr als ein Nebeneinander von Staaten. Es bestand ein enges Netz an Finanz- und Handelsbeziehungen und die Helvetische Konföderation, die Kantone, aus denen sie bestand, war vollständig integriert. Die Schweiz war vor allem auf die französischen Häfen ausgerichtet, Marseille, Bordeaux, Nantes, welche die Hochburgen des Sklavenhandels waren. Über den Textilhandel, der ein integraler Teil des Menschenhandels war, aber auch über die Finanz. Der Dreieckshandel benötigte nämlich große Mengen an Geld. Zum Chartern und Versichern der Schiffe, zur Entlöhnung der Besatzung, zum Kauf der Waren, welche nach Afrika exportiert wurden. Kurz, für sehr gewichtige Expeditionen, die aber nicht sofort etwas einbrachten. Denn vom Zeitpunkt der Abfahrt des Schiffs bis zu seiner Rückkehr mit den Kolonialwaren an Bord, mit denen der Gewinn gemacht wurde, konnte es gut und gern 2 Jahre dauern. Deshalb waren Geldgeber sehr wichtig. Diese Händler, die gleichzeitig Bankiers und deshalb sehr gefragt waren, damals bereits spannten die Handels- mit den Spekulationskreisen zusammen. In dieses Spiel des kommerziellen und finanziellen Einsatzes sind immer die großen bürgerlichen Namen des 18. Jahrhunderts verwickelt. Zellweger in Ausserrhoden, Zollikofer und Riedmann in St. Gallen, Loy und Hottinger in Zürich, Merian und Burkhardt in Basel, De Bury und Bourtalès in Neuenburg, Pico Fassi und Big Dad in Genf, stellt Fessler fest. Bekannte, ehrenhafte Namen, wie auch die Namen gewisser Schiffe, sehr ehrenhaft waren. So charterte ein Wattländer Unternehmen 2 Schiffe, die Baie de Vaux und die Ville de Lausanne, und baute sie für den Transport von Sklavinnen und Sklaven aus Mosambik um. Auch ein 3. Schiff, die Helvetie, übernahm solche Transporte. Wir erinnern uns an die Diskussion um die Pilatus-Flugzeuge. Diese Zivilflugzeuge konnten sehr einfach zu Kampffliegern umgebaut werden. Die Linke wollte sie deshalb für den Export als Kriegsmaterial deklariert haben, die Wirtschaft war dagegen. Die Diskussion um die Kolonialwaren lief ähnlich. Einige fanden, dass der Handel von Baumwolle, Kaffee und Zucker weder unmoralisch noch kriminell sei. Aber man kann dies auch unter einem anderen Gesichtspunkt sehen. Für einen Historiker aus Afrika oder den Antillen geht es dabei um ein System, das nur über den Handel mit Schwarzen und über Plantagen möglich war.